Das kirchenjährliche Sommerloch hat uns wieder. Man merkt das an kleinen äußeren Zeichen. Das Wetter wird wieder wärmer. Der Pastor fängt wieder an zu schwitzen. Der Besuch wird etwas weniger. Aber das macht ja nichts. Wir zählen jetzt die Sonntage im Kirchenjahr als Sonntage nach Trinitatis, bis wir dann im Herbst in der Reformationszeit angekommen sind und mit dem Ewigkeitssonntag dieses Kirchenjahr abschließen. Was predigt man jetzt im Sommerloch? Ferien, Liebe, offener Himmel. Wir feiern heute Morgen das Herrenmahl. Das ist ja letzten Monat ausgefallen, traurigerweise. Wir hatten ja ein schönes Fest zu feiern, nämlich das Tauffest. Und in diesem Monat sind wir aber wieder dabei und ich möchte dazu über den Kern unseres Glaubens predigen, eben wie wir schon gehört haben, über die Frage des Kreuzes. Wir waren vor zwei Wochen, ist das schon her, in einem Arbeitskreis eingeladen als Gemeinderat. Zum Glück konnten wir auch terminlich alle dort sein. Eine Arbeitsgemeinschaft, die nennt sich HUK. Und wir hatten die Möglichkeit, in diesem Kreis unsere Konfession oder besser gesagt unsere Denomination vorzustellen als Baptisten. War auch nicht so schlimm, weil es war kurz nach der langen Nacht der Kirche. Die PowerPoint hatte ich eh schon vorbereitet, insofern war das nicht so schlimm an Vorbereitung. Und ich erklärte den hauptsächlichen Männern dort, es war auch eine Frau da, wie wir den Glauben verstehen. Und dann fragte ein Mann nach, der seinen christlichen Glauben eher schon hinter sich gelassen hatte, glauben Sie das wirklich, was Sie da sagen? Glauben Sie wirklich, dass Jesus am Kreuz für uns so unsäglich enden musste? Ist das Ihr Glaube? Diese Frage war und diese Frage ist eine ganz entscheidende. Wie sehr glauben wir tatsächlich daran? Oder haben uns vielleicht auch schon zu sehr daran gewöhnt, weil wir es ja dauernd in unseren Gedanken, in unserem Mund brauchen, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. So, what's that? Gibt es irgendwas Besonderes dazu? Ist halt so. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Deshalb möchte ich mit euch noch einmal der Frage nachgehen, warum musste dieses Kreuz denn sein? Hätte Gott das nicht auch anders machen können? Hätte er nicht, ich meine, er ist doch allmächtig, eine viel saubere Sache finden können, die nicht so blutverschmiert gewesen ist? Hätte er nicht versuchen können, das etwas schmerzfreier zu machen? War das wirklich nötig, so wie es abgelaufen ist? War es vielleicht ein Unfall, wie es abgelaufen ist? Ist das überhaupt noch in unserer Zeit vermittelbar, sowas zu sagen? Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Ich hoffe, dass wir durch die Ausführungen etwas herausgefordert werden, darüber nachzudenken, aber auch natürlich in unserem Glauben an den Gekreuzigten gestärkt werden. Dass das ein Thema von Anfang an gewesen ist, merken wir jetzt am Predigtext, 1. Korinther, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Paulus schreibt an die Geschwister in Korinth. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit oder eine Dummheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, im Jesaja 29, 14, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit, zur Dummheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Dummheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Ich möchte versuchen, an 5 Schwerpunkten kurz zu beschreiben, warum das Kreuz denn so wichtig ist. Ein erster Punkt ist das Thema Schuld. Jesus musste sterben aufgrund der Schwere unserer Schuld. In Jesaja 43, 24 lesen wir, da sagt Gott: Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Über Sünde zu reden ist bei uns vielleicht noch gebräuchlich, im Alltag normalerweise nicht so sehr. Man redet eher über Fehler, über Versagen. Es hat mit unseren Eitelkeiten zu tun, unserem egoistischen Motiv, von dem ja alle Menschen getrieben werden, auch wir, unsere Kleingläubigkeit, auch unsere Lieblosigkeit, die uns so Tag für Tag mehrfach begleitet. Und das sind heutzutage eher so Kavaliersdelikte, würde ich mal sagen. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Kavaliersdelikte. Aber das ist nicht die süße Sünde wie das übermäßige Naschen einer Sachertorte, wo man mal eine Sünde tut, wenn man ein Stück mehr isst als normal. So ist das eigentlich nicht. Wir reden uns gern heraus beim Thema Sünde. So nach dem Motto: Ich tue das doch nicht bewusst oder willentlich. Ich bin eben so. Oder wir wiegeln gerne ab. So böse bin ich jetzt auch wieder nicht, ich tue ja auch was Gutes. In unserer säkularen Gesellschaft wird Sünde, wie ich schon gesagt habe, bagatellisiert. Eine Bagatelle, eine Unwichtigkeit. Kann man doch drüber hinwegsehen. Zu meiner Jugend hat man ein Lied dazu gedichtet: Wir sind doch alle kleine Sünderlein. Und dann feuchtfröhlich dieses Lied gesungen und geschunkelt dazu. Doch solche Ausreden und solches Abwiegeln machen die Sachlage eigentlich nur noch schlimmer. Wer Sünde kleinredet, der hat die Schwere der Schuld nicht begriffen. Der hat keine Ahnung, wie tief der Riss zwischen ihm und seinem Schöpfer ist. Und ich rede jetzt, wenn ihr es merkt, nicht über die Sünden, über die Tatsünden, die sind auch wichtig, sondern ich spreche über die Sünde, um das Grundsätzliche, um das Wesentliche, was die Sünde bedeutet. Sünde heißt die Verbindung zwischen dir und deinem Erfinder, zwischen dir und deinem Erhalter ist total zerrissen. Der Abgrund zwischen dir und deinem Gott ist absolut unüberwindbar. Die Schwere deiner Schuld ist so groß, dass sie dich über kurz oder lang erdrücken wird. Und genau diese Schwere hat das Kreuz nötig gemacht. Am Kreuz stürzt Christus sich für uns in den tödlichen Abgrund, um ein anderes Bild zu benutzen. Am Kreuz lässt er sich von unserer Schuld erdrücken. Am Kreuz lässt er sich zerreißen, um den Riss zwischen uns und Gott zu heilen. Das kostet ihn sein Leben. Darum musste Jesus für uns am Kreuz sterben. Ein weiterer Punkt ist der Preis, der hier bezahlt wird. Ein Höchstpreis. Mit seinem Leben hat Jesus den höchsten Preis bezahlt, den ein Mensch, ja den Gott selbst je bezahlen konnte. Nun können wir fragen, hätten denn nicht ein paar Worte gereicht vom allmächtigen Gott, um uns zu retten? Hätte nicht irgendwie eine Geste gereicht, um uns zu vergeben. Dir sind deine Sünden vergeben, geh hinfort und sündige nicht mehr. Irgend sowas. Hätte das nicht gereicht? Aufgrund der Schwere unserer Schuld wohl kaum. Doch selbst wenn es mit weniger möglich gewesen wäre, Gott lässt sich seine Liebe und seine Rettung nicht nur etwas kosten, er lässt es sich alles kosten. Er gibt mit seinem Sohn seinen kostbaren Schatz. Das wird so wunderbar deutlich in diesem sehr bekannten Vers: So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er gibt in seinem Sohn seinen kostbaren Schatz und Jesus zahlt mit seinem Leben den höchsten Preis. Es gibt keinen höheren. Und darum schreibt Petrus auch klar und deutlich in seinem ersten Brief: Führt euer Leben, man geht so weiter, in Gottesfurcht, in dem wirklichen Verständnis, in der Wahrnehmung für das, was hier tatsächlich geschehen ist, was es wirklich bedeutet, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut Christi. Stellen wir uns auch einmal diese absurde Idee vor. Gott hätte uns einen Scheck über, naja, Millionen reichen da nicht, aber Milliarden, da sind wir heutzutage unterwegs. Gott hätte uns einen Scheck über einige Milliarden Euro vom Himmel dahin geblättert und in der Bibel würde heute stehen: Daran erkennen wir Gottes Liebe, dass er 230 Milliarden Euro für uns hingegeben hat. Das ist eine Stange Geld. Da meint es jemand ernst. Aber nein, Christus hat uns nicht mit ein paar läppischen Milliarden gekauft, sondern er hat uns teuer erkauft, sagt Paulus im 1. Korinther 6, nämlich mit seinem eigenen teuren Blut, mit dem höchsten Preis, mit der Hingabe seines Lebens am Kreuz von Golgatha. Schuld, Preis, ein dritter Schwerpunkt ist die Liebe. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern: Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Genau, Kapitel 15, Vers 13. Und als Jesus das zu seinen Jüngern sagte, glaube ich, hat er sehr klar schon das Kreuz vor Augen gehabt, wo es hingeht mit ihm. Wir merken ja, wie schwer es uns oft fällt, jemand anderen zu helfen, wenn es mehr Zeit oder mehr Geld braucht, als wir erübrigen können. Natürlich gibt es auch Philanthropen unter uns, für die das kein Problem ist. Aber ich denke, so generell haben wir unsere Grenzen. Daran erkennen wir die Grenzwertigkeit unserer Liebe, die Schwachheit unserer Liebe. Christus dagegen hat die stärkste Liebe. Darum lässt er sein Leben für uns. Und dieses Motiv, dieses Leben lassen für jemanden, das ist ja ein sehr bekanntes Motiv, was in Hollywood schon wievielfach verfilmt worden ist. Einer opfert sich auf oder lässt sich fallen oder stürzt in den Tod, damit ein anderer leben kann. Wer von uns hat den Film Titanic nicht gesehen? Dieser übergroße Luxusdampfer, der tatsächlich von Europa nach Amerika gefahren ist. Hinten stand ein großes Schild drauf: Wir brauchen keinen Gott. Dieses Schiff galt ja als unsinkbar und gleich bei der ersten Jungfernfahrt stößt es mit einem Eisberg zusammen und versinkt in den Fluten. Dieses hat man ja umgesetzt in diesem berühmten Film Titanic. Und als der Ozeanriese jetzt schon gesunken ist und einige tausend Menschen oben noch an der Wasseroberfläche schwimmen, schwimmt auch dieses eine Paar dort oben. Diese Filme brauchen ja ein Liebespaar, ist ganz wichtig. Und die schwimmen noch oben an der Wasseroberfläche in diesem eiskalten Wasser. Und zwar ist das der Jack und die Rose. Und dann sehen sie auf einmal, dass da noch eine Tür im Wasser schwimmt. Sie sind gerettet. Und als sie merken, wollen auf diese Tür rauf, um eben nicht selber schwimmen zu müssen, merken sie, die Tür reicht nur für einen. Wenn sie zu zweit drauf gehen, hilft es gar nicht. Und natürlich lässt der Jack die Rose auf diese Tür drauf und ermutigt sie, und ihr ist es kalt und ihm ist es natürlich auch kalt. Und sie schläft ein und er kann irgendwann auch nicht mehr aushalten. Sein Herz bleibt stehen, er erfriert im Wasser und versinkt in den Fluten. Was für ein romantisches Motiv. Aus Liebe opfert er sich. So romantisch ist das Kreuz nicht. Kann man nicht sagen. Doch darin zeigt sich eine noch viel stärkere Liebe. Denn Christus stirbt nicht für jemanden, den er liebt, wie in diesem Motiv gerade eben. Auch nicht nur für seine Freunde, wie er gesagt hat, sondern Christus erweist seine Liebe gegen uns darin, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren und überhaupt nichts von ihm wussten. Er stirbt für uns, obwohl wir uns nicht dafür bedanken, obwohl wir ihn nicht dafür ehren, obwohl wir ihn gar nicht kennen. Ich hatte mal eine schöne Reaktion gehört von einem Freund von mir, der in Frankreich missioniert hat und von Tür zu Tür ging, um den Menschen das Evangelium zu bringen, und ihnen sagte: Wissen Sie, dass Jesus für Sie am Kreuz gestorben ist? Was? Wer? Jesus. Jesus Christus. Kenne ich nicht. Für mich gestorben. Das wäre aber nicht nötig gewesen. War seine Reaktion. A, kannte er Jesus nicht. B, war ihm völlig unverständlich, warum jemand, den er überhaupt nicht kennt, für ihn sterben sollte. Er hat es getan, weil er wusste, was auf dem Spiel steht für die ganze Menschheit. Und so gibt Jesus sein Leben für uns. Das ist und bleibt die stärkste Liebe, die es je gegeben hat. Und die es je, glaube ich, geben wird. Ich glaube nicht, dass das getoppt wird. Kommen wir zu einem vierten Punkt über das Leid. Jesus Christus ist für uns gestorben und musste für uns sterben, um auch das tiefste Leid für uns zu durchleben. Im Hebräer 4,15 schreibt Barnabas: Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Keiner weiß, wie man sich fühlt, Angst zu haben, wenn man selber noch wirklich keine Angst gehabt hat. Keiner weiß, wie es sich anfühlt, krank zu sein, wenn man selber nicht wirklich mal krank gewesen ist. Und niemand kann es nachempfinden, was es heißt, zu sterben. Es sei denn, dass wir selber mal gestorben sind. Jesus hat das alles durchlebt und hat das alles durchlitten, was uns Menschen treffen kann. Alles. Und alles heißt, noch nicht einmal um die Schmerzen geht es, noch nicht einmal um das Sterben, noch nicht einmal um den Tod macht er einen Bogen. Er nimmt alles mit. Er nimmt wirklich alles auf sich, auch das tiefste Leid. Wisst ihr, Jesus hätte das auch anders machen können. Er hätte diesen Leidensweg auch abbrechen können. Glaubt ihr das? Dass das möglich gewesen wäre? Zum Beispiel, nachdem er gefangen genommen worden ist, hätte er aussteigen können. Oder spätestens, nachdem er ausgepeitscht worden ist, so brutal, mit diesen schlimmen Folterwerkzeugen, hätte er sagen können: So, jetzt reicht's aber. Mehr muss das jetzt nicht sein. Mehr erleide ich für diese sündigen Menschen nicht. Es reicht, dass ich als Unschuldiger verklagt oder geschlagen oder ausgepeitscht werde. Das muss jetzt gut sein. Als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wird und Petrus ihm noch verteidigen will, da sagt er ihm: Meinst du, ich könnte meinem Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Jesus hätte jederzeit seinen Leidensweg abbrechen und beenden können. Hätte er. Die Wahl hatte er. Aber er wollte auch das tiefste Leid mit uns teilen und für uns durchstehen. Darum musste er den Weg konsequent weitergehen bis ans Kreuz. Darum musste er sterben. Aber jetzt können wir auch ganz sicher sein, dass er in unserem tiefsten Leid, in unseren schlimmsten Verzweiflungen, in unserer letzten Stunde, ja, in unserem Tod und im Grab noch bei uns ist, uns zur Seite steht und uns hält. Kommen wir zum fünften und letzten Punkt. Die letzte Antwort unterscheidet sich von den anderen. Paulus gibt sie denen, die sich das Kreuz nicht erklären können und denen es ihre Vernunft schwer macht, einen Zugang zu dem Gekreuzigten zu finden. In diesem ersten Vers unseres Predigtextes, 1. Korinther 1, 18, schreibt Paulus: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Was antwortet Paulus auf die Frage, warum das Kreuz? Paulus würde antworten: damit wir es nicht verstehen. Damit wir Gott nicht verstehen. Aber wieso denn nicht? Ganz einfach. Etwas weiter in Kapitel 1, Vers 29 schreibt er: damit sich kein Mensch rühmen kann vor Gott, damit niemand sich etwas auf seinen Verstand einbildet und meint, ich hab's geblickt. Ich habe Gott verstanden, ich habe seine Weisheit erkannt und sein Geheimnis gelüftet. Ich bin ein Insider Gottes. Nein, wir werden nicht gerettet, weil wir so klug sind und Gott erklären könnten, sondern allein, indem wir darauf vertrauen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist unlogisch, okay, das ist widersinnig, auch richtig. Man könnte es auch als Unfug bezeichnen oder eben Dummheit für die, die nicht an Christus glauben. Seid ihr Christen wirklich so dumm? Glauben Sie das wirklich, was Sie da gesagt haben? Denn warum sollte in Jesus, der heilige und vollkommene Gottessohn, als verfluchter Verbrecher an einem Folterinstrument elend verrecken, sterben müssen? Warum? Wozu soll das gut sein? Und nach welcher zwingenden Logik sollte das für mich geschehen? Für mich? Ich kenne den Mann überhaupt nicht. Das tut mir aber sehr leid, dass der Mann gestorben ist, sagte der Franzose. Es tut mir aber sehr leid. Warum sollte ich dadurch gerettet werden? Das ergibt keinen Sinn für die Vernunft. Aber das soll es eben auch nicht. Es soll keinen Sinn ergeben. Das größte Geheimnis kann und soll nicht durch den Verstand gelüftet, sondern im Vertrauen angenommen werden. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als auf die Kraft Gottes im Kreuz zu vertrauen und in dem Gekreuzigten den ultimativen Liebesbeweis und den größten Gnadenerweis Gottes zu erkennen. Warum das Kreuz? Letztlich wissen wir es nicht. Und wir können es auch nicht erklären. Du kannst jemanden versuchen, Argumente zu liefern, warum das Kreuz wichtig ist. Er wird es nicht verstehen. Es bleibt das größte Geheimnis Gottes. Doch indem wir darauf vertrauen, dass Jesus für uns am Kreuz das vollbracht hat, wird dieses größte Geheimnis auch in unserem Leben Gottes unermessliche Kraft entfalten. Glaubst du das?